Bei uns zu Gast sind Frau Dr. Susanne Keuchel, wissenschaftliche Direktorin und Geschäftsführerin des Zentrums für Kulturforschung Bonn, Tim Ende Stierer, Senior PR Manager Activision Blizzard Deutschland GmbH und Pierre Langer, Komponist, Musiker sowie Geschäftsführer und Gründer der Firma Dynamedium. Wie ist denn das, Herr Langer? Setzen Sie einen moralischen Zeigefinger?
Ich persönlich muss sagen, überhaupt nicht. Ich hätte überhaupt keine Schwierigkeiten damit, auch das härteste sogenannte Killerspiel zu vertonen. Es gibt bei uns in der Tat Komponisten, die sich davon distanzieren. Also wir haben ein paar Komponisten, die das nicht machen wollen. Insgesamt habe ich aber, das ist natürlich auch meine ganz persönliche Meinung, sehe ich die Hetze, die man in den Medien da hat, ist einfach eine Hetze gegen ein neues Medium. Also das hätte man vor 30 Jahren im Filmbereich gemacht, bei Gewaltfilmen, und vor 100 Jahren hat man das gemacht, weil es Autos gab plötzlich, oder also das ist jetzt nur aus der Luft gegriffen, die Beispiele, aber es ist ein neues Medium. Es gibt natürlich einen Generationenkonflikt, die älteren Generationen können sich damit noch nicht identifizieren, kennen sich auch nicht aus. Und umgekehrt ist das für Jugendliche ist das ganz normal, damit aufzuwachsen.
Frau Keuchel, genügt Ihnen diese Erklärung als Kulturwissenschaftlerin? Haben Sie Bedenken? Teilen Sie so diese Christian Pfeiffersche Moralapostelei, der das alles ja verflucht und verteufelt? Oder finden Sie das alles auch ein bisschen harmloser?
Also ich finde, da muss man absolut differenzieren. Also erstmal Computerspiele direkt mit Killern spielen gleichzusetzen. Also genauso wie es im Filmbereich, sage ich mal, sehr anspruchsvolle, kunstvolle Filme gibt, aber eben auch, sage ich mal, Killerfilme, brutale Filme, die man auf den Index setzen sollte. Also gegenüber brutaler Gewalt würde ich eventuell auch den Zeigefinger heben, aber nicht grundsätzlich gegen Computerspiele. Und grundsätzlich würde ich mir da allerdings wünschen, und da würde ich dem Herrn Langer von eben auch so ein bisschen widersprechen, als er gesagt hat, ja, Gebrauchsmusik, eine Filmmusik, die ist ja auch eher auf den Gebrauch zugeschnitten und eher selten künstlerisch. Ich kenne Filmmusik, ich möchte nur Prokofjew als Beispiel nennen, oder ich habe eben Star Wars genannt, also wo namhafte Komponisten so dermaßen toll mit dem Genre spielen, was ich mir eigentlich auch wünschen würde, dass man das jetzt stärker auch experimentell im Bereich der Computerspiele macht.
Also das ist ein ganz interessanter Aspekt. Da wollte ich nur darauf hinweisen, dass die Filmmusik natürlich eine viel längere Sozialisation in unserer Popkultur hat und dass wir die natürlich heute ganz anders wahrnehmen. Videospiele, Computerspiele ist ein junges Medium. So jung ist es auch gar nicht mehr. 20 Jahre haben wir da jetzt auch schon. Wenn Sie zurückblicken in die frühe Phase der Filmproduktion, die Komponisten, die sich damals auf dieses damals junge Medium eingelassen haben, waren in der damaligen Zeit auch sehr verpönt, und das war ja kommerziell sich einem neuen Medium hingeben, genauso wie wir das heute auch haben. Also ich denke, wenn wir noch mal 10 Jahre warten, werden wir auch die ersten Ehrungen haben und die ersten Menschen, die wir als, ja, der hat angefangen mit Computerspielmusik oder Videospielmusik und ist heute einer unserer ganz Großen.
Also insgesamt muss man das, glaube ich, auch erwähnen. Es ist ganz schön, dass Sie jetzt Prokofjew und John Williams mit Star Wars genannt haben und nicht Hans Zimmer. Hans Zimmer ist ja jetzt noch sehr aktiv und ist ein absoluter Trendsetter, was Stilistiken angeht im Filmmusikbereich. Trotzdem wird er noch nicht, von vielen noch nicht so gesehen, weil er sehr kommerziell arbeitet und seine Stilistik hat sich quasi über die ganze Filmbranche ausgeweitet, weil alle ihn kopieren. Ich bin gespannt, wie man in 20 Jahren über ihn spricht, wenn etwas Zeit vergangen ist und man quasi sehen kann, was er geleistet hat an neuen Stilmitteln. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass bei Spielemusik gibt es diese Stars in Anführungsstrichen auch schon. Es gibt Nobuo Uematsu, das ist ein japanischer Komponist, der die Final Fantasy Serie gemacht hat, der in Fankreisen also absolut als Künstler gesehen wird. In Deutschland gibt es so jemanden auch, der inzwischen ins Exil gewandert ist, der zu C64-Zeiten, wo ja die Musik so technisch war, das hatten wir ja im Einspieler gehört am Anfang, dass es an für sich schon als Kunstform durchgehen könnte. Chris Hülsbeck ist das. Es ist auch schon 20 Jahre her, dass er das gemacht hat. Und der wird immer noch von einer treuen Fangemeinde quasi verehrt, in Anführungsstrichen. Es ist halt sowieso immer sehr schwierig. Kunst, Kultur und Kommerz, das widerspricht sich ja nicht unbedingt, aber trotzdem hat man immer wieder den Eindruck, dass etwas, das kommerziell erfolgreich ist, nicht gleichzeitig auch Kunst sein kann. Und ich glaube, das ist das, woran die Spieleindustrie auch mit der Musik derzeit noch ein bisschen, wie sagen Sie, sie stehen noch ein bisschen im Schatten davon. Es gibt Spiele wie Bioshock, die haben fantastische Musik, die ganz, ganz neuartig ist und sich auch völlig emanzipiert hat von der Filmmusik. Aber das wird einfach noch nicht so wahrgenommen.
Ich meine, stellen Sie mal Ihr Licht nicht so unter den Scheffel. Sie bringen jetzt, glaube ich, eine neue Staffel von Anno 1605 oder 1407 oder irgend sowas
1404.
Raus. 1404. 1404. Und da dafür ist ja auch eine ganz spezielle Musik konzipiert worden, eine Musik, die unterschiedliche Völker charakterisiert. Vielleicht können wir die eben mal anhören, bitte. Karl Orff erkennt man da ja sehr schön wieder. Es sind nicht sehr viele Harmonien verändert, aber urheberrechtlich bekommen Sie da keine Schwierigkeiten, oder?
Ich muss sagen, ich würde doch gern weiterhin mich da etwas zurückhalten. In der Tat ist das, Sie haben es richtig gesagt, sehr an Karl Orff orientiert. Und ich würde jetzt auch an diesem Beispiel nicht unbedingt sagen, dass wir da die Musik neu erfunden haben. Ganz im Gegenteil, es hängt maßgeblich von den Kundenvorgaben ab. Dieses Spiel spielt im Jahre 1404. In dem Sinne, nicht wirklich in der Geschichte, aber es spielt so gefühlt in dieser Zeit. Und da geht es sehr viel darum, sich Anleihen zu nehmen, wie sich Menschen vorstellen, wie die Musik damals war. Die Musik 1404 war ja überhaupt nicht so, aber dieses Klassische, was man hat, wirklich sich zu überlegen, wie könnte die Musik da funktioniert haben und sich dann wirklich auch an Stilelementen zu bedienen, die natürlich sehr bekannt sind. Also das war jetzt sogar ein extrem unfortschrittliches Beispiel.
Gut, da bin ich schon zufrieden. Denn im Grunde genommen transportieren Sie ja auch Stilwissen mit Ihren Spielen. Und ich meine, wenn ich jetzt unbefangen an das Ding rangehe, dann sage ich das nächste Mal, wenn ich Carmina Burana höre, das ist schon aus dem 15. Jahrhundert, Menschenskinder, die waren aber irgendwie ganz gut beim Instrumentieren und auch ganz gut ausgerüstet mit Instrumentalequipment. Wir begeben uns jetzt aber zu einem ganz anderen Instrumentarium, nämlich zu Guitar Hero. Marlene Reichardt wird gleich schwer in die Basstasten.
Ich freue mich schon die ganze Zeit drauf.
Ja. Und vielleicht ein paar erklärende Worte zur Systematik und zum Aufbau dieses Spiels von Ihnen.
Ja, was wir jetzt eigentlich machen, ist Hausmusik in der heutigen Form, Hausmusik 2.0. Wir spielen praktisch Karaoke mit Instrumenten, die keine echten Instrumente sind. Wir haben zwei Gitarren, die sehen aus wie eine Gitarre, haben aber ein ganz entscheidendes Element nicht. Sie haben nämlich keine Saiten. Und die Saiten, das ersetzen wir durch Farbpunkte auf dem Gitarrenhals. Und diese gilt es nun gleich von uns beiden im richtigen Rhythmus, in richtiger Taktung zu drücken, analog zu dem Geschehen auf dem Bildschirm. Das ist praktisch wie Karaoke singen.
Wir müssen die aber auch noch auslösen mit der rechten Hand mit dem Daumen. Das heißt, im Prinzip sieht es ja so aus, als würde man wirklich Gitarre spielen.
Es sieht so aus, ja. Und wenn Sie dann noch das richtige Gesicht und die richtige Haltung zu machen, dann sind wir schon dem echten Rockstar-Feeling sehr nah.
Also unsere beiden Protagonisten, ich werde jetzt kurz die Szenerie schildern. Wir sitzen also vor einem 215 Zoll LCD-Bildschirm, der also überlebensgroß die beiden Protagonisten wohl dann auch abbilden wird. Man sieht aber auch die Originalband, das ist in dem Fall die Steve Miller Band, die jetzt gleich zum Einsatz kommen wird. Die Gitarren sind bereits umgeschnallt. Im Moment stimmen sich die beiden Kombattanten, denn es handelt sich um Wettspiel.
Wir spielen zusammen.
Ich höre gerade, man will sich doch nicht im Wettbewerb begeben, sondern eher eben kammermusikalisch konstruktiv zusammenarbeiten. Jetzt tritt die Band auf und die beiden Spieler, eine Bassistin, Marlene Reichardt, und der Gitarrist, begeben sich in die Startlöcher. Es funkeln bereits. Jetzt geht's los.
Ja. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love.
Das Üben hat sich gelohnt.
Ja, bei mir nicht.
Ja, man kann gewinnen und auch verlieren. Man muss im richtigen Zeitpunkt exakt eine Art Note, die aber mehr aussieht wie so ein Flipperkopf, treffen und dann kriegt man Punkte. Oder man fliegt auch raus. Im Moment liegt Marlene deutlich vorne.
Jetzt kommt gleich die schwierige Passage dann.
Das Bass ist natürlich auch ein bisschen leichter zu spielen. Ne?
Na komm.
Aber Tim Mendel. Jura holt auf, er holt auf, er trifft
Nein.
jetzt besser.
Ich konzentriere mich.
Ja, ah, ja, konzentriert sich jetzt. Ja.
Sie sieht schon gleich auf.
Wir sind gleich auf.
Marlene hat den Fretless-Bass. Ja. Marlene, bitte, schneller, rette das Moderatorenteam. Ja, ich glaube, im Moment ist nämlich gerade der Profi dabei, meine Kollegin zu überholen. Da wollen wir schnell mal abbrechen. Stoppen bei Gleichstand. Die Instrumente, im Grunde genommen zwei Griffbretter in Gitarrenform, jeweils mit Tasten und mit Auslöseknöpfen, werden zurückgelegt. Ich habe mir sagen lassen, das Komplettpaket jetzt Spiel plus zwei Gitarren und eventuell ein Schlagzeug dazu. Man kann auch noch ein Karaoke-Mikrofon sich vor den Mund halten.
Das
kostet
haben wir uns
ungefähr.
Das
haben wir Ihnen erspart, liebe Hörerinnen und Hörer. Das kostet ungefähr so 150 Euro. Ne? Also ein ganz schöner Einsatz. Dann braucht man noch eine Konsole, dann ist man so bei 450. Aber der Top-Erfolg, der kommerzielle. Und da jetzt mal die Frage an Frau Keuchel. Sehen Sie einen Bogen hin zum normalen Musizieren? Wenn man so ein Spiel macht, wird man da animiert? Wird man auch zum praktischen Musizieren hingeführt?
Also jetzt würde ich ein bisschen den moralischen Zeigefinger erheben.
Juhu.
Ich fand den Flipper-Vergleich eben eigentlich teilweise doch treffend. Also ich denke, für das Rhythmikgefühl können solche Spiele vielleicht ganz gut sein. Ich kenne das auch als Drum-Version.
Ja.
Das ist, das finde ich, hat noch so, weil es eben diese Bewegung, diese Rhythmik noch fordert. Was ich bei diesen Spielen als Nachteil empfinde, ist einfach, dass die Kreativität nicht da ist, dass man nicht selber gestalten oder machen kann. Und da kenne ich aus dem Musik-Edutainment-Bereich andere Spiele oder Möglichkeiten.
Beispiel?
Es gibt so einen Malkasten, wo man selber Kompositionen über Farben in Klängen reinbringen kann. Mir fällt auch gerade eine ganz innovative Variante aus einem Computerspiel, Herr der Ringe, so ein Online-Gruppenspiel ein, wo man selber ein Instrument basteln kann und dann anschließend sich quasi mit anderen Spielern treffen kann und dann zusammen ein Stück einstudieren kann mit seinem selbstgebastelten Instrument. Also ich
mit
denke,
mit Playern, die übers Internet meinetwegen
genau,
zu
die sich selber auch ein Musikinstrument machen, die dann bei Bilbos Geburtstag oder so dann gemeinsam ein Ständchen bringen. Also ich denke, auch da sollte man eigentlich das Medium noch viel stärker ausnutzen, wenn man in diesen Musik-Edutainment-Bereich
reingeht. Ich meine, man kann komponieren damit.
Ja, das ist ganz richtig, was Sie sagen. Das haben wir auch erkannt als Wunsch von vielen Spielern. Und wir haben ein Tonstudio integriert, mit dem Sie auf einem recht professionellen Level Ihre eigenen Guitar Hero Songs erstellen können. Und dann können Sie das der Fangemeinde weltweit über die Online-Plattform der Spielekonsolen zur Verfügung stellen. Das ist jetzt schon über mehrere hunderttausend Mal gemacht worden und erfreut sich großer Beliebtheit. Also nicht nur das Nachspielen ist faszinierend bei Musikspielen, sondern jetzt hier in unserem Fall auch das selber Musik machen.
Ja, das fände ich auch wesentlich spannender.
Ja, auf jeden Fall. Also.
Aber man muss es ja erstmal üben.
Auch, ja, da kommt man ja bei den...
Auch Guitar Hero muss man trainieren und ich kann mir vorstellen, da gibt es unglaubliche Wettkämpfe dann.
Ja, also ich habe das ja schon gesagt, das ist ein Riesentrendphänomen und wir beobachten das mittlerweile, dass in Studentenkneipen, in Bars werden Abende mit diesen Musikspielen gemacht, die Leute treffen sich ganz explizit. Ein wichtiger Aspekt ist ja auch gerade das Zusammenerleben. Da wollte ich dem Computer eben auch nochmal ganz massiv widersprechen, denn Videospielen heute, das ist eine hochgradig soziale Angelegenheit. Die Mehrzahl der Spieler heute schätzt das Spielen mit Freunden, ob die jetzt wirklich physisch auf dem Sofa neben ihnen sitzen, mit der Wii-Konsole zum Beispiel gemeinsam ein Sportspiel machen oder unser Spiel, oder ob die über Online-Plattformen verbunden sind. Das Wichtigste heute ist wirklich zusammenzuspielen und nicht alleine sich einer Herausforderung zu stellen. Das bedienen wir natürlich mit solchen Musikspielen ganz besonders. Wir haben eine Band, da müssen sie sich erstmal finden und jeder muss seine Rolle finden. Das Singen wird in der Regel als letztes vergeben, obwohl es da auch sehr versierte, sich profilierende Menschen gibt.
Vielleicht gibt es ja bald einen Schubert Hero und da wird dann ein Streichquartett zusammengestellt und das kann man dann auch auf diese Art und Weise erstmal nachempfinden. Warum nicht? Wir machen einen Sprung in die Welt des wahren Schönen und Guten und Gabi Hintersteußer macht uns mit den Taktlos-Nachrichten vertraut. Bitte.